Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Friederike. Sie hat ihre eigene Brustkrebsgeschichte hinter sich und hat, das finde ich persönlich super spannend, einen ungewöhnlichen Therapieweg gewählt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Friederike.
Hallöchen, liebe Franziska.
Du hast eine ganz persönliche und spirituelle Reise hinter dir, beziehungsweise bist du vermutlich noch mittendrin, denn sowas ist ja nicht irgendwann zu Ende, oder?
Tatsächlich nicht, nein, ja. Ich habe letztendlich ja diesen Weg jetzt gewählt, um auch anderen Menschen weitergehend zu helfen. Aber ich würde mich ganz kurz einmal vorstellen, wenn es in Ordnung ist.
Super gerne.
Genau, also mein Name ist Friederike Bieners. Ich lebe in Berlin, bin jetzt mittlerweile 41 Jahre alt und mich viel in den letzten Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Spiritualität und mit integrativer Medizin auseinandergesetzt, um einfach mich nach meiner Brustkrebserkrankung so ein bisschen besser verstehen zu können und auch um alte Traumata zu heilen und um für mich dahingehend vielleicht auch den Grund meiner Erkrankung zu verstehen. Warum bin ich denn vielleicht krank geworden? Das ist jetzt vielleicht gleich ein bisschen tiefgreifend, aber für mich war das letztendlich jetzt eine sehr, sehr große Erkenntnis, wieso, weshalb, warum. Und daraus, ja, resultiert jetzt natürlich auch mein weiterer beruflicher Werdegang und der ist so unglaublich schön.
Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch und ich bin super gespannt. Ich habe gleich zu Beginn eine Frage an dich, das hast du eben schon so schön eingeleitet. Denkst du denn, dass es in Anführungszeichen einen Grund gibt, warum Menschen krank werden?
Ich formuliere es mal so, wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft. Wir haben einen unglaublichen Leistungsdruck und letztendlich ist es ja so, dass genetisch, ich habe auch eine BRCA2-Mutation, nur 5-10% von den Damen, die Brustkrebs oder auch Herren, die Brustkrebs bekommen, genetischer Ursache sind. Bei mir ist eine genetische Dysfunktion und letztendlich denke ich, dass wir schon einen großen Anteil dazu beitragen. Drücke ich es mal so aus.
Ja, auch ich glaube auch, dass das Leben um uns herum, ne, dieses, wir müssen in kurzer Zeit viel erledigen, das setzt uns unter Stress und dass Stress sich negativ auf unser Immunsystem auswirkt, das wissen wir. Also das ist ja mittlerweile auch belegt, ne?
Absolut, ja. Da gibt es auch mittlerweile richtig viele Studien, was Stress mit dir macht und was es auch mit deinem Immunsystem macht. Das kann ja einfach gar nicht mehr so gut arbeiten, wenn du nicht immer wieder in deine Balance kommst.
Ja, ganz wichtig. Spannend ist auch, dass ich habe ja jetzt schon viele Gespräche mit betroffenen Frauen geführt, dass viele das erst nach ihrer Krebserkrankung erkennen. Also, dass viele erst nach dieser schweren Zeit, die sie durchgemacht haben, merken, ich muss einen Gang runterschalten, ich muss langsamer machen, ich muss mir mehr Zeit für mich selbst nehmen.
Ja, weil man, natürlich hat man viel Zeit, man ist krank, also ich erzähle es jetzt mal aus meiner Perspektive, bin das erste Mal mit 30 Jahren erkrankt, kurz nach der Geburt meiner Tochter Mayri und saß dann während der Chemotherapie in diesem Zimmer um mich herum eigentlich nur ältere Damen, so damals so 60, 70, das ist ja jetzt schon 11 Jahre her und dann reflektierst du dein Leben und wünschst dir aber so sehr eigentlich dieses alte Leben zurück, weiß aber letztendlich, dass es ja für dich nicht funktioniert hat, weil oft können wir nicht wieder in das alte zurückgehen, weil es hat uns ja krank gemacht. Und da habe ich für mich das erste Mal verstanden, halt, stopp, Rieke, du musst irgendwas ändern. Und so ganz hintergeblickt, hinter die Fassade habe ich da aber Tatsache noch nicht, weil ich bin ja noch ein zweites Mal erkrankt. Und erst da kam eigentlich für mich so der richtige große Gamechanger, wo ich dann mein ganzes Leben hinterfragt habe. Ja.
Lass uns mal vielleicht tatsächlich chronologisch vorgehen und da anfangen, wo du das erste Mal erkrankt bist. Hast du das irgendwie gespürt, dass da was in deinem Körper passiert, was für dich jetzt sowas wie ein Stoppschild ist?
Tatsächlich nicht, weil ich hatte ja gerade meine kleine Mairi geboren, also unsere Tochter, die Mairi, die war damals im August geboren und im Januar hatte ich dann tatsächlich einen Knoten getastet, aber das ist ja ganz normal, man kriegt ja auch beim Abstillen oder beim Stillen öfter mal so kleine Zysten. Und dann war es aber so, dass der Knoten nicht kleiner geworden ist, sondern größer. Und da war dann schon so ein bisschen Alarmstufe, so dass es letztendlich nur medizinisch abgeklärt wurde. Aber ich habe meine Erkrankung vorab rein körperlich nicht gemerkt. Das kann aber auch an dem Wechsel liegen. Du kriegst ein kleines Baby, nachts aufstehen, dann ist man sowieso K.O. Also kann ich da rein körperlich, konnte ich nichts an Veränderungen feststellen.
Das heißt, du bist zum Arzt gegangen und hast dann aus heiterem Himmel sozusagen die Diagnose bekommen. Wie war das?
Nein, also ich war aufgrund meiner BRCA2-Mutation in einem Früherkennungsprogramm und das konnte aufgrund der Schwangerschaft dann nicht so kontinuierlich durchgeführt werden. Da darf man nicht ins MRT und so. Und dann bin ich aber nach der Schwangerschaft, und dann waren halt die verschiedenen Knoten und dann hieß es, in 2 Monaten kommen sie nochmal wieder, dann gucken wir mal, was passiert ist. Und letztendlich war es dann da so, in der Charité war ich hier in Berlin Mitte, dass der Knoten halt größer geworden ist. Und dann stand schon relativ schnell eigentlich der Verdacht, weil man kann das als guter Radiologe, glaube ich, schon sehr fix erkennen, weil es gibt so verschiedene Sprenkelungen, ob es Krebs ist oder nicht. Und das war dann schon, glaube ich, so zu 90% bestätigt.
Wenn du schon vorher wusstest, dass du Genträgerin bist, gibt es dann schon Brustkrebsfälle bei dir in der Familie?
Das ist bei mir ein bisschen anderes Zusammenspiel. Und zwar habe ich auch schon vorab mal eine Tochter bekommen. Und die Stella hatte eine ganz schwere genetische Erkrankung, eine Fanconi-Anämie. Das bedeutet, der Papa hat BRCA2 und die Mama hat BRCA2. Und das ist wirklich was ganz, ganz Seltenes. Und leider hat es uns erwischt. Und Stella hatte somit keine Abwehrkräfte gegen Krebs und ist ja leider mit ein paar Jahren an einem Medulloblastom verstorben. Und dementsprechend wusste ich dann, dass ich BRCA2-Trägerin bin, aufgrund dessen, dass es bei Stella halt diese genetische Erkrankung gab. Nee, in der Familie sind sonst so Brustkrebserkrankungen überhaupt noch nicht vertreten.
Oh, das tut mir furchtbar leid. Das muss ja auch eine unfassbar schwere Zeit gewesen sein für dich.
Ja.
Wie ging das weiter, nachdem du dann, nachdem du wusstest, dass du an Brustkrebs erkrankt bist? Also du hast ja gesagt, dass du da zwar schon irgendwie gewusst hast, dass das was Krasses ist, aber dass du da noch nicht ganz dein Leben umgekrempelt hast. Du hast dich dann ganz normal behandeln lassen oder wie war das?
Ja, total, ganz normal, genau. Also unsere Tochter war damals ja erst ein paar Monate alt und dann hatte ich nun endlich dieses Baby, hatte kurz vorher ja eine Tochter leider zu Grabe tragen müssen und ich habe damals auch in Berlin alles abgebrochen und war jetzt endlich so glücklich, hatte einen neuen Mann. Ja, es hätte alles so schön sein können und hatte eigentlich diesen großen Wunsch, einfach zu PKIP-Kursen zu gehen und spazieren zu gehen und dann kam halt die Diagnose und mit diesem kleinen Baby im Arm. Ja, war das dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ihr könnt alles mit mir machen, es ist mir vollkommen egal, das soll einfach nur weggehen, schneidet mir Arme und Beine ab, ich will einfach nur, dass es weg ist und habe dann auch eine beidseitige Ablatio gemacht, also habe mir beidseitig meine Brüste entfernen lassen. Im Nachhinein reflektiert war das wahrscheinlich auch viel zu viel und habe dann auch eine Chemotherapie gemacht, genau, und bin danach dann noch zur Reha gefahren und habe ich gesagt, okay, wie sagt man so schön, Bumswallera, also es ist alles wieder gut. Ich habe jetzt mein Baby, ich gehe wieder als Führungskraft in meinen normalen Beruf zurück und habe das Ganze für mich aber damit dann irgendwie auch abgeschlossen. Ne? Ich hatte gesagt, okay, jetzt bin ich geheilt und alles ist wieder gut und hatte auch eine sehr, sehr gute Prognose. Aber unterschwellig hat das unglaublich was mit mir gemacht.
Ja, das es ist so, dass sich das dann summiert, oder? Also ich meine, du hast vorher die schwere Zeit gehabt, du hast danach, also das ist ja alles, was, also meiner Erfahrung nach ist es so, dass ja die Psyche immer so ein bisschen später dir zeigt, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Ne? Du hast die Therapie hinter dir und dann fallen viele irgendwie in so ein Loch, wenn sie merken, oh mein Gott, was ist da eigentlich gerade alles passiert? War das bei dir auch so?
Bei der Ersterkrankung tatsächlich habe ich da eher wie in so einer Angststörung im Nachhinein betrachtet gelebt. So würde ich es eher betiteln. Also ich hatte immer wirklich Angst, dass ich es noch ein zweites Mal bekomme. Ich hatte Nachtsängste, mein Kind nicht aufwachsen zu sehen. Ich konnte schlecht schlafen. Und das hat unterschwellig immer in meinem Nervensystem so rumgebohrt, als wenn immer jemand auf deiner Schulter sitzt und sagt, Rieke, pass auf, das kommt wieder. Und das hat mich total belastet, ja. Aber ich habe es irgendwie versucht, immer wieder wegzuschieben. Ne? Jetzt war ich so Mutter und dann wollte ich einfach wieder die Karrierefrau sein und auch dem nachkommen, was die Gesellschaft von mir verlangt und vielleicht auch dem nachkommen, was meine Eltern von mir verlangen. Ne? Ich bin sehr genormt auch aufgewachsen. Und das habe ich versucht. Ich habe einfach versucht zu funktionieren. Habe mich selber aber total vergessen dabei. Und mein Nervensystem war derart überlastet. Ja.
Krass. Wie lange hast du das durchgehalten, diesen Schein zu wahren?
Ich bin 2014 das erste Mal erkrankt und bin dann wieder zurück. Und 2017 hatte ich ja dann die Diagnose Metastasen. Und dann bin ich eigentlich zusammengebrochen. Also dann war so meine Welt von heute auf morgen komplett. Die Illusion, die ich mir erschaffen wollte, die ist dann komplett zerfallen, ne? Wie so eine Mauer Stück für Stück. Und da bin ich aber erst eigentlich so auf den Weg gekommen, die Dinge zu hinterfragen und mich auch selber mal in Frage zu stellen. Ne? Das, was ich alles vorher schon erlebt habe, habe ich nie versucht aufzuarbeiten. Auch das Trauma mit Stella nicht. Ich bin dann damals einfach in Berlin weggezogen in eine andere Stadt, um hier gar keine Berührungspunkte mehr zu haben. Ich habe ganz, ganz viel wirklich falsch gemacht. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich war eine junge Frau. Ich wusste es auch einfach nicht besser. Und dann bei der zweiten Diagnose, da war wie so ein innerer Ruf. Und da habe ich dann gesagt, okay, nee, du musst jetzt was anders machen. Ja.
Was hast du anders gemacht?
Tatsache habe ich erstmal mich hinterfragt, okay, wieso, weshalb, warum, woran kann es liegen? Ne? Also auch selber sein ganzes Leben so mal für sich reflektiert. Und ich habe auch Tatsache die Schulmedizin in Frage gestellt, weil ich hatte eine super Prognose, mich hatte keine Lymphknoten betroffen, damals befallen. Und es hieß ja, nehmen Sie jetzt 5 Jahre noch Ihr Tamoxifen mit der Chemo, die machen wir nur adjuvant und dann wird das alles schon wieder klappen. War ja nicht so, ne? Also ich habe eine Chemotherapie gemacht und hatte 2,5 Jahre später einen Riesentumor von 5 Zentimetern schon wieder im Sternum, der infiltriert ist hier in die Knochen und Lymphknoten und alles befallen war. Und da war dann auch so ein bisschen mein Vertrauen dahingehend gebrochen, dass ich dann gesagt habe, nee, ich gehe jetzt einen anderen Weg.
Ja. Welchen Weg hast du gewählt? Oder beziehungsweise lass uns mal erstmal da bleiben. Du hattest Metastasen im Brustbein. Was wurde dann gemacht? Also hast du dann die Therapie abgebrochen und gesagt, nee, ich gehe jetzt einen total anderen Weg? Oder hast du das noch schulmedizinisch behandeln lassen?
Genau, ich habe so eine integrative Therapieform gewählt, würde ich es mal so betiteln. Und natürlich, wir kennen das alle, du kriegst dann eine Diagnose wieder, dann kommt ein Tumorboard, dann kommen Empfehlungen zusammen und dann guckt man erstmal rechts, links, was kann man überhaupt machen? Gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, was zu machen? Und da ja so eine metastasierte Erkrankung nicht mehr nach Leitlinie oft therapiert wird, also manchmal schon, aber bei mir war es halt sehr individuell, weil es war eine Oligometastasierung, also es waren nur einzelne Metastasen, das ist nochmal ein bisschen anders. Und dementsprechend war das auch alles so ein bisschen schwammig. Es hieß dann erst Bestrahlung, dann doch wieder nicht Bestrahlung, dann doch OP vielleicht zu groß, zu nah an der Aorta dran. Okay, dann habe ich mich aber dazu entschieden, ich würde es mir gerne anhören. Wenn denn, bin ich Tatsache Team chirurgische Entfernung und war dann beim Chirurgen auch ein ganz, ganz toller Professor Dr. Rückert, kann ich jedem empfehlen in der Charité. Und habe mich von ihm beraten lassen und hatte auch meinen Vater mitgenommen. Und die OP war aber so umfangreich. Du sitzt da und die erzählen alle, dann wird die Lunge zurückgepumpt oder so. Und dann werden die Rippen rausgeschnitten und das wurde richtig rausgesägt, das Sternum. Und eine OP von 10 bis 12 Stunden. Und da sage ich so, nee, das mache ich nicht. Das ist mir einfach zu, da will ich erstmal in mich reinspüren. Und irgendeine Stimme in mir hat geschrien, nee, mach das erstmal nicht. Und somit wollte ich für mich erstmal gucken und Zeit gewinnen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde lieber erstmal irgendwas Sanfteres ausprobieren, also eine Chemo intravenös kam für mich nicht in Frage. Die habe ich abgelehnt mit Paclitaxel und Avastin und habe gesagt, okay, den Tumor würde ich schon gerne verkleinern, weil er ist einfach riesengroß und das macht man ja heutzutage, ist eigentlich eine gängige Methode, den Tumor zu verkleinern, so war mein Ansatz, und dann später ihn vielleicht raus zu operieren. Und dann gab es damals tatsächlich gerade so eine ganz neue Tabletten-Chemo. Das sind so CDK4/6-Inhibitoren. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und ich habe mich auch darauf eingelassen, da mein Tumor stark östrogenabhängig war, mir die Eierstöcke entfernen zu lassen. Um einfach auch erstmal Zeit zu gewinnen und zu gucken, in welche Richtung möchte ich gehen. Und das habe ich dann auch angenommen, habe das auch umgesetzt und habe dann aber für mich noch eine schamanische Reise in Bezug auf meine Seele, auf meinen Geist in Erwägung gezogen und auch durchgeführt.
Wow.
Ich bin dann Tatsache wirklich völlig crazy nach Bogota geflogen, nach Südamerika und dann noch weiter runter nach Nario und habe mich da 3 Wochen wirklich von einem Schaman behandeln lassen mit DMT, mit einer Cannabis-Therapie und einfach auch mit einer Entgiftung, mit Yoga, mit so vielen Dingen, um einfach mal aus diesem Weltbild, wo ich hier drin war, ich kannte ja nichts anderes, komplett rauszukommen und wurde reinkatapultiert, wirklich mal in so ein Leben Körper, Geist und Seele.
Mhm.
Und das war für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung und Reise. Und seitdem hat sich eigentlich mein ganzes Leben verändert. Und das war 2017 war ich da.
Wow.
Man muss auch sagen, ich bin heute gesund. Das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Mutmacher. In meinem Körper gibt es keine Nachweise, also ist nichts mehr zu sehen. Es gibt keine messbaren Parameter, dass ein Tumor momentan sich in meinem Körper befindet. Und das, finde ich, ist eigentlich das schönste Ergebnis überhaupt aus all diesen Jahren, die ich jetzt schon mich mit mir und mit all den Dingen beschäftige.
Wow, das heißt, also nur, dass ich das auch verstehe, du bist nach Südamerika geflogen, hast dich schamanisch behandeln lassen und dann eine Spontanremission erlebt?
Nee, genau. Das war dann so, dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, war 3 Wochen dort, habe wirklich mal so richtig in mich reingespürt, was ich eigentlich will, habe mich auch einfach mal das erste Mal, würde ich Tatsache denken, so richtig kennengelernt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich kannte mich gar nicht. Ich habe auch so ein bisschen so eine People-Pleaser-Mentalität und musste immer allen gerecht werden und wollte immer viel machen und bin auch so ein bisschen wie so ein Schwamm. Und bin da wirklich mal zur Ruhe gekommen. Und als ich dann in Deutschland war, doch, Tatsache, damals war dann erstmal, ich hatte aber auch, es war eine Kombination, würde ich sagen. Ne? Ich arbeite, wie gesagt, integrativ, war der Tumor nicht mehr da. Und aufgrund dessen haben wir dann aber auch gesagt, okay, dann brauche ich mich ja auch nicht operieren lassen. Dann lassen wir das alles so weiterlaufen, wie es ist. In Unterstützung mit meiner Seele, in Unterstützung mit meinem Geist und auch in Kombination mit der Schulmedizin. Und ich hatte dann aber mehrere solcher Erlebnisse, dass ich einfach für mich auch gespürt habe, ich will so einen Abschluss haben. Ich glaube, das kennen ganz viele Krebspatienten, die werden sich da jetzt so wiederfinden. Und zwar habe ich mich integrativ in Öschelbronn mit Hyperthermie auch immer behandeln lassen, mit Wärme. Da bin ich ein ganz großer Befürworter. Und da war ich im Krankenbett, im Zimmer, und neben mir kam eine junge Frau, die Maggie. Und Maggie kam rein und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann meinte ich, Maggie, was hattest du denn eigentlich für einen Tumor? Und sagt sie, ja, ich hatte eine große Metastase von einem Lymphom in dem Sternum.
Ach.
Und die habe ich mir vor 10 Jahren rausnehmen lassen. Und das war gar nicht so schlimm, weil ich hatte immer so eine Angst vor dieser OP, ne? Mhm. Und dann meinte sie, nee, das war gar nicht schlimm und es hat alles gut geklappt und ich konnte danach auch meinen Bewegungsapparat, meine Schulter, alles normal wieder benutzen. Und das war dann für mich so, okay, da hat dir wieder irgendjemand von da oben einen Hinweis geschickt, okay, mach das, dann hast du für dich deinen Abschluss. Die OP ist nicht so schlimm, du kannst danach normal deine Schulter bewegen. Ich hatte einfach auch Angst, ne, dass ich meine Schulter, dass ich nie wieder schwimmen kann und so, weil das war schon eine sehr große Sache. Und danach habe ich mich dann entschieden, 2018 mich nochmal einer Operation zu unterziehen und den Tumor entfernen zu lassen.
Wie groß war der Tumor da noch?
Oh, da müsste ich im OP-Bericht nachgucken. Aber ich glaube, 3-4 Zentimeter oder so.
Also ist kleiner geworden.
Ja, er ist auf jeden Fall kleiner geworden. Er war auch erst weg. ist aber dann aufgrund dessen, dass ich dann die Therapie auch so ein bisschen, naja, nicht schleifen lassen, aber ich habe dann die Dosis reduziert und ja, es war dann so, ist ein bisschen gewachsen und dann war es auch so für mich, aber wirklich nur an dieser einen Stelle nochmal so eine Eingebung, okay, dann lass das Ding jetzt rausnehmen und dann ist gut und dann bist du geheilt und dann bist du auch mit dir so selber im Reinen und auch glücklicher und kannst so unbefangener leben. Weil wenn du weißt, du hast da so ein Riesenmonster in dir drinne, da macht das auch viel mit einem.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast dich dann operieren lassen und hast da, genau. Also was wurde da gemacht? Das wurde dann ein Stück Knochen entfernt oder?
Genau, also mir wurde das halbe Sternum entfernt. Das wurde so rausgesägt, dann wurden mir zwei Rippenansätze entfernt, ein Stück Lunge Tatsache auch, weil da war auch eine Entzündung, sie wussten nicht, ob es ein Tumor ist. Es war aber zum Glück nur eine Entzündung und natürlich mediastinal ganz, ganz viele Lymphknoten. Ja, ich glaube, das war's.
Um Gottes Willen, das hört sich sehr krass an. Hast du das dann auch so gut vertragen, also wie deine Maggie das erzählt hat, war das bei dir dann auch so?
Tatsache ja. Ich war vorher beim Heilpraktiker und habe mich da ergänzend auch noch so ein bisschen unterstützen lassen. Und eigentlich sollte ich 14 Tage im Krankenhaus bleiben, aber ich war Tatsache nach 9 Tagen raus. Natürlich war ich auf der Intensivstation und ein paar Tage, aber ich war nach 9 Tagen wieder fit und war dann auch im Sommer, da weiß ich noch, sind wir nach Frankreich geflogen, nach Nizza und konnte dort dann auch schwimmen gehen schon das allererste Mal, was ja bei so einer Instabilität, ne, vom Sternum und Rippen und so überhaupt nicht klar war, ob das nochmal funktioniert. Aber ich kann heute auch Yoga. Ich war gestern beim Hot Iron. Also ich kann wieder alles ganz normal bewegen und auch durchführen. Das ist richtig, richtig schön. Und deshalb kann ich nur immer wieder alle ermutigen, dran zu bleiben. Ne?
Ja. Wow. Lass uns mal nochmal auf deine schamanische Behandlung zu sprechen kommen. Also das ist was mich persönlich auch sehr interessiert. Du hast gesagt, du bist da hingeflogen und du hast da DMT bekommen. Was ist das?
DMT ist so eine psychoaktive Substanz, so wie Mescalin, Ayahuasca, San Pedro. Dann hat man auch diesen Frosch, diesen Kambo-Frosch zur Entgiftung bekommen. Also die haben für mich so einen kompletten Therapieplan erstellt. Das war aber sehr, sehr individuell. Also es ging über eine amerikanische Freundin und die hat dort damals einfach angefragt. Also das ist jetzt nicht so ein riesen Retreat-Center, wo jetzt alle Krebspatienten hinfahren und sich behandeln lassen. Das haben die einmalig gemacht für mich. Und genau, da hatten die so einen Plan aufgestellt. Und da habe ich halt wirklich gerade, man sagt ja auch, dass man DMT natürlich auch über die Atmung herstellen kann, über jahrelange Meditation. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie meditiert. Ich wusste gar nicht, was meditieren. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich komme aus einem schnelllebigen, rationalen Leben als Karrierefrau. Da konnte man mir mit Yoga und Meditation total fernbleiben. Also, und um da einfach dich einmal richtig rauszuholen, sind gerade meines Erachtens nach auch solche Substanzen, ich will hier keine Heilversprechen oder so geben, aber für mich war das ein totaler Durchbruch, um mit mir und meiner Seele in Berührung zu kommen.
Ich meine, wenn du jetzt 3 Wochen da warst, das ist ja gar nicht so ein ganz langer Zeitraum, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, dass das ja dich irgendwie, dass es dir was gebracht hat, oder? Dass du da den Zugang zu dir selbst gefunden hast. Wahnsinn.
Total, es hat mein ganzes Leben verändert. Ja.
Waren da auch andere Krebspatienten?
Nee, wie gesagt, das ist personalisiert. Das war eigentlich über eine Freundin aus Amerika. Meine Mutter ist auch mitgekommen. Und meine Schwester mit ihren Kindern, mein Mann und meine Tochter waren damals zu klein. Die konnten nicht mit. War auch der Flug einfach zu lang. Und wir haben als Kollektiv sozusagen, die haben mich unterstützt, weil es ist ja auch, sagen ja gerade die Schamanen, ein Ahnenthema, ne? So eine Krebserkrankung. Und man sollte halt auch die Ahnenreihe und im Kollektiv natürlich heilen. Die anderen sollten mich unterstützen auf diesem schweren Weg. Und deshalb mussten auch alle die gleiche Medizin nehmen. Auch meine alte Mutter musste Kambo machen und Ayahuasca nehmen. Und es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, aber hat uns als Familie natürlich auch total zusammengespeist. Ja, das das waren nur 3 Wochen, aber es reicht ja manchmal schon ein Schlüsselmoment. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ein so ein Schlüsselmoment reicht manchmal aus, um für dich zu verstehen, okay, was du willst und was du nicht mehr willst. Und bei mir war es Tatsache so, ich hatte eine Zeremonie mit Mescalin, war das, mit San Pedro. Das ist so ein Kaktus. Und da hatte ich für mich ein Gefühl, als wenn ich meinen Tumor, ich habe mich dann erbrochen, als wenn ich diesen Tumor rausgebrochen habe und habe dann wirklich, es ist ja auch viel, unser Dr. Joe Dispenza hier im präfrontalen Kortex, ne, hier oben in unserem Gehirn, da ist ja diese Selbstkontrolle und dafür, dass du mit Willenskraft arbeitest. Und ich hatte wirklich danach das Gefühl, ich habe so rausgebrüllt, ich bin gesund, ich bin geheilt. Und ich war davon auch so fest überzeugt, bin ich auch heute noch, dass ich dem natürlich auch viel zutrage, dass ich heute so gesund und so glücklich bin.
Wow. Mhm. Ja, Dr. Joe Dispenza hat ja auch selber seine Erfahrungen damit gemacht, ne? Das ist ja auch mega spannend.
Total.
Wow.
Ich habe mir natürlich auch viele Vorbilder in dem Bereich gesucht. Dr. Joe Dispenza, Clemens Kubi, Louise L. Hay. Mhm. Ich habe mich wirklich 2017 komplett auf die Reise gemacht. Ich wollte mich einfach heilen. Ich war da so verbissen nach und ich habe wirklich eine ganz, ganz große Willenskraft. Und ich bin halt auch niemand, der ängstlich ist, sondern ich gehe auch mutig eigene Wege. Das ist auch halt Tatsache manchmal so dann, auch gerade was den Bereich Social Media anbelangt, dann, nein, du sollst dann dieses Nahrungsergänzungsmittel nicht nehmen und das sollte. Also wenn ich all das gemacht hätte, sage ich es jetzt mal so, dann, was mir mein Schulmediziner empfohlen hätte, dann würde die Sache hier mit mir ganz anders aussehen.
Hast du auch schon von Anita Mojani gehört? Das ist ja auch so ein Fall, die.
Klar, habe ich auch das Buch hier, Heilung im Licht, ne?
Das fand ich auch eine ganz krasse Geschichte. Genau. Was wir an dieser Stelle auf jeden Fall sehr empfehlen können.
Ja, total.
Wie ging das weiter? Du hast dann also dich operieren lassen, du konntest wieder schwimmen, du kannst alles wieder machen. Hast du denn dein schnelllebiges Leben weitergelebt mit deiner Arbeit als Führungskraft und so weiter? Weil das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, nach dem, was du jetzt erzählt hast.
Nee, gar nicht. Mm-mm. Ich habe dann alles abgebrochen, habe mich in die Erwerbsminderungsrente erstmal katapultiert, um einfach auch Freiraum zu haben, aber auch den finanziellen Background, ne? Und mir tut's Tatsache für viele immer leid. Ich bin mit 33 erkrankt, die so jung erkranken und in eine Erwerbsminderungsrente kommen. Viele sind ja finanziell dann auch, ne, muss man sagen, sind die Ressourcen erschöpft. Da hatte ich ein Glück, dass ich da erstmal abgesichert war. Und dann habe ich mich komplett nur meiner Heilung gewidmet. Ich habe eine Meditationslehrerausbildung gemacht, weil ich es dann so interessant fand. Ich hatte vorher keine Berührung mit Meditation, fand es dann aber so gewinnbringend für mich. Ich habe dann jeden Tag meditiert, nicht nur eine Stunde, sondern manchmal auch 2 oder 3 Stunden. Dann hatte ich einen riesen Flipchart. Da habe ich mir einen Trainingsplan erstellt. Wann, wie machst du Sport? Wie, was isst du? Also ich war, Tatsache, am Anfang würde ich denken, jetzt im Nachhinein sehr dogmatisch und auch sehr verbissen. Aber ich habe das wirklich durchgezogen und habe immer wieder auch selber zu mir zurückgefunden. Also mich nicht im Außen verloren. Ich habe dann auch Kurse gegeben, weil ich so toll fand, für Krebspatienten, auch bei der Berliner Krebsgesellschaft. Dann arbeite ich ja jetzt heute auch im Survivors Home. Und ich dachte, Rieke, das, was du erlebt hast, diesen Benefit, den müssen viel, viel mehr Menschen kennenlernen. Und dementsprechend bin ich dann halt rausgegangen, auch mit meiner Geschichte, habe mich auf Social Media gezeigt, obwohl die Geschichte natürlich keine Geschichte ist, die im normalen Mainstream durchläuft, weil viele denken immer dann, es kann ja gar nicht sein oder die erzählt Quatsch, aber das viele Leute, die mich jetzt schon jahrelang kennen, die sehen einfach, dass es funktioniert und dass es immer bei mir weitergeht und dass ich mich nie verloren habe, sondern immer wieder auch für mich mutig Entscheidungen getroffen habe. Also dann auch zurückzugehen, eher einen Schritt, auch wenn ich merke, es geht an meine Gesundheit und dann nochmal mich neu auszurichten. Genau, ja. Und dann habe ich noch eine Theta-Healing-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, Glaubenssätze, ich bin nicht genug, kennen wir alle, ne? Ja. Ich hatte so viele Glaubenssätze, so viele Limitierungen rumschleppen aus meiner Kindheit. Ich war das dritte, ich komme aus einer Akademikerfamilie, ich war das einzige Kind, was nicht studiert hat. Das durfte ich mir mein Leben lang anhören. Ich war aber immer schon sehr eher pragmatisch. Dann habe ich die Klangschein-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, Sound, was machen Frequenzen mit mir? Das ist auch so, so heilsam. Dann habe ich, was habe ich denn noch gemacht? Ach so, und dann habe ich noch genau die Akasha-Chronik gemacht. Und mittlerweile biete ich ja auch Retreats an für alle Menschen, die einfach Heilung suchen und brauchen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, immer wieder zu sich, zu seinem Kern zurückzukommen und arbeite auch als Coach und als Mentor, gebe Klangschalenunterricht hier auch bei uns in Berlin in Pankow, bin im Survivors Home und da freue ich mich eigentlich daran, wenn ich sehe, wie gut es Menschen geht, auch wenn ich sie nur ein Stück weit begleiten darf oder kann. Trotzdem lege ich oft einen Stein für viele Menschen, sich dem hinzugeben oder Dinge einfach mal zu hinterfragen, ob das, was sie jetzt gerade machen, überhaupt das Richtige ist. Manche machen monoton, einfach immer den gleichen Quark jeden Tag. Und da habe ich letztens eine Studie drüber gelesen, eigentlich sind nur 15% der Menschen, die täglich zur Arbeit gehen, glücklich mit dem, was sie tun. Das ist krass.
Das ist total krass.
Und 70% sind so Mitläufer und 15%, das hat der Maxim Mankiewicz total gut erklärt, du musst dir vorstellen, du hast einen Wagen und 15% ziehen vorne den Wagen. 70% laufen neben dem Wagen und 15% legen sich oben auf den Wagen drauf, den dürfen die 15% auch noch schleppen. Wahnsinn, oder?
Total. Aber ist es nicht total erstaunlich, dass vielen Menschen erst nach einer schweren Zeit bewusst wird, was sie eigentlich vom Leben wollen? Also wie viel Potenzial steckt denn bitte da drin? Stell dir vor, die Menschen würden das vorher schon wissen und könnten das leben.
Total. Und deshalb mache ich mich ja auf den Weg, um den Leuten die Augen zu öffnen als Wegbegleiterin, um zu zeigen, guck mal, du musst nicht erst so schwer krank werden wie ich, um zu verstehen, dass das Leben so viel mehr bietet als nur das monotone morgens 8 to 5, ne, abarbeiten, sondern dass du einfach wirklich für dich und deine Bedürfnisse auch einstehen darfst und auch mal andere Wege gehen darfst.
Ja, das ist ja vor allem, glaube ich, auch für uns Frauen ein sehr großes Thema, ne? Für die eigenen Bedürfnisse einstehen, nicht immer Ja sagen und so weiter.
Total. Und das habe ich auch gelernt und das mache ich auch heute noch. Meine Bedürfnisse einfordern, auch gerade natürlich im Hinterkopf immer mit dieser Krankheit, die ich halt mal hatte, ne? Also wenn ich eine Nesselsucht bekomme, ich hatte mich tatsächlich, das habe ich vergessen, nochmal für so einen kleinen Job beworben und habe auch in den letzten Jahren, das waren glaube ich 2-3 Tage die Woche, als Koordinatorin im sozialen Bereich dann jetzt gearbeitet und habe aber letztes Jahr im September dann doch gekündigt, obwohl die Arbeit wirklich sehr mit Mehrwert verbunden ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich kollegial mit einigen Kollegen anecke und dadurch eine Nesselsucht entwickelt habe. Und dass mir dieses Konkurrenzdenken einfach nicht mehr gut tut. Und dann habe ich auch entschieden, zugunsten meiner eigenen Gesundheit wirklich auf diesen Job zu verzichten. Und das muss uns, glaube ich, bewusst werden. Ne? Wenn dein Körper Symptomatik äußert, wie bei mir letztes Jahr mit der Nesselsucht, ich war einfach nur noch fertig, dass man da dann auch für sich die Reißleine zieht und sagt, okay, Ausschluss vorbei. Entweder geht man runter mit den Stunden, versucht ein konstruktives Gespräch nochmal zu führen, aber sich da immer hinzuschleppen, das macht meiner Meinung nach auf Dauer extrem krank.
Ja, wie wichtig das so ist, ne? Dieses ganze Zwischenmenschliche. Ja. Und ich glaube, da gehen ganz viele Leute drüber hinweg. Also ich kenne das an mir auch. Ich spüre das auch sehr deutlich, wie so die Schwingungen so sind zwischen den Menschen. Und ich kenne auch wirklich Personen, wo ich am liebsten wegrennen würde. Also da kann ich das total verstehen, was du gerade erzählt hast.
Ja, und mit solchen Menschen versuche ich mich nicht mehr zu umgeben. Muss ich auch nicht, weil jetzt ziehe ich ja nur noch die Menschen an, die in meinem Feld sind, so wie dich jetzt. Dich interessiert meine Geschichte, du möchtest sie gerne hören, du bist ähnlich vielleicht im gleichen Frequenzbereich wie ich. Und so finden sich dann doch mehr Gleichgesinnte. Aber wenn du halt im beruflichen Kontext der Sache ausgeliefert bist, klar, es funktioniert nicht immer. Aber letztendlich können wir uns ja trotzdem jeden Tag für uns entscheiden und auch da gucken. Es gibt, der Arbeitsmarkt ist groß, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich sag immer, nicht nur die sicherste Variante ist die beste.
Ja. Ne? Ja, absolut. Aber das, was du jetzt aufgezählt hast, das hört sich in meinen Ohren auch so an, als würdest du ganz, ganz viele Sachen machen. Ist es so, dass dich das schon manchmal auch stresst oder machst du das wirklich, weil du es machen willst und weil du einfach die Freiheit hast, dann in dem Moment zu wählen?
Ich muss sagen, ich liebe mein neues Leben jetzt wieder, seitdem ich ja seit September zu Hause bin. Ich mag das total, diese Freiheit zu haben. Ich arbeite natürlich auch schon auch viel, ne? Also ich bin ja auch mit meinem Content beschäftigt und versuche auch die Leute auf Instagram immer mitzunehmen. Dann habe ich hier einen Kurs und da. Aber Tatsache bin ich auch nicht mehr ganz so dogmatisch. Also ich gehe schon jeden Tag auch raus und mache auch 5-mal die Woche Sport. Aber weißt du, das sind so Gewohnheiten, die ich in kleinen Schritten immer mehr in mein Leben etabliert habe. Und die stressen mich jetzt langfristig ja nicht mehr, weil sie ja sowieso zur Gewohnheit geworden sind, dass ich jeden Tag rausgehe, ist normal. Und auch meine Familie und meine Freunde, die kennen es. Wir treffen uns dann nicht zum Kaffee. Wir treffen uns dann auf dem Walk oder mein Leben ist eigentlich danach ausgerichtet, auf Heilung,
ja,
auf allen Ebenen. Ja.
Ja, voll schön.
Was nicht heißt, dass ich ein langweiliger Mensch bin. Ich kann auch Spaß haben, ich gehe auch mal zur Party. Aber ich bin niemand, der sich jetzt irgendwie mit Alkohol total bedüdeln muss oder so, sondern wirklich dann schon daran denkt, in seiner Balance zu bleiben.
Ja,
ja. Das hat sich alles sehr geändert.
Das ist total schön und das ist so schön, dass du diesen Weg auch so für dich gewählt hast. Also das klingt in meinen Ohren ganz großartig. Lass uns nochmal darauf zu sprechen kommen, wie sich dein Körper durch die ganze Therapie verändert hat. Du hast vorhin erzählt, du hattest 2014 eine beidseitige Ablatio. Das heißt, dein Körper sieht ja ganz anders aus, als uns das klassische Frauenbild so vorgibt. Wie war das für dich?
Schwer, sehr schwer, muss ich sagen. Weil man kam sich so vor wie so ein Monster, wenn ich das jetzt mal so ganz pragmatisch sage, ich hatte keine Haare mehr, ich hatte keine Augenbrauen, keine Wimpern, dann hatte ich keine Brust, dann war bei mir das auch wie so eine Höhle, also es war wie so ausgeschabt, weil ich habe hier auch eine Tätowierung, die sollte erhalten bleiben. Ich habe mir die Brustwarzen gleich mit abgenommen, um das Risiko noch mehr zu minimieren und habe mich auch ohne Epithesen dann aus dem Krankenhaus entlassen und ich habe mich völlig falsch gefühlt in dem Körper, in dem ich war. Und das ist ja auch was mit vielen Traumata verbunden ist oder auch was eigentlich gar nicht so betrachtet wird. Du kommst nach Hause und du bist ein ganz anderer Mensch. Mhm. Ne? Das macht ja was mit einem. Und aufgrund dessen, dass ich auch wirklich todunglücklich war, habe ich mir ja 2016 2 Expander einsetzen lassen, um da einfach für mich nochmal mehr ins Spüren zu kommen. Wieder. Und ich muss auch sagen, es war eine gute Entscheidung, weil es hat einfach was mit mir gemacht. Das war eine gute Entscheidung im Nachhinein.
Das heißt, du hast das also 2 Jahre ohne Brust versucht und hast dann mit Silikon wieder aufbauen lassen?
Naja, so weit ist es ja nicht gekommen, ne? Ich hatte ja ganz wenig Haut und deshalb mussten erstmal Expander eingesetzt werden, um die Haut wieder zu dehnen. Da musste ich dann, glaube ich, alle 2 Wochen hin. Da wurde dann Kochsalz reingemacht, um erstmal wieder Haut überhaupt da aufzubauen. Ich war mir noch gar nicht sicher, was ich machen wollte. Ich hatte erst überlegt, eine Deep Flap oder Silikon. Das wusste ich gar nicht, aber so weit ist es ja gar nicht gekommen. Ich habe heute noch die Expander drin, was übrigens auch geht.
Ach krass.
Weil ich ja die 2. Erkrankung dann hatte und da wollte mich keiner mehr an den Brüsten operieren. Also es war dann zweitrangig.
Du hast immer noch die Expander von 2014 in deinem Körper. Sowas von 2016, sowas funktioniert.
Ja.
Die kann man so lange drin lassen. Das habe ich noch nie gehört. Das ist auch sehr spannend. Und die werden jetzt einfach nicht mehr aufgepumpt, sondern die bleiben so.
Die sind ja jetzt gefüllt mit Kochsalz, ne? Bis zum Ende. Und ich habe einfach ich könnte mir die jetzt sogar noch größer machen lassen, wenn ich würde wollen. Möchte ich aber nicht. Weil ich habe ja vorne noch diese, ich weiß gar nicht, was das sind. Das ist wie bei der Luftpumpe, ne? So sah das immer aus. Es wird dann noch so ein bisschen aufgefüllt. Wie so Ventile eigentlich. Ventile vorne und da wird es dann so ein bisschen aufgefüllt. Ja, ich habe die noch drin und ich habe auch meinen Onkologen im letzten Jahr mal gefragt. Er meinte so, nee, wir machen da jetzt gar nichts. Und er meinte, ich bin so gut drauf, so fit und die werden auch verwachsen sein. Und er meinte, die können drin bleiben. Die können auch bis zu 20 Jahre drin bleiben.
Och, krass. Wow. Siehst du, da habe ich schon wieder was gelernt heute.
Ja.
Also unter anderem.
Ich habe die auch über dem Brustmuskel. Also die machen mir auch keine Probleme. Mm-mm.
Ja, und wie war das mit deinem Umfeld? Also du hast ja für dich diesen sehr spirituellen Weg gewählt. Ja, ist es bei dir so gewesen, dass du einzelne Wegbegleiter dann verloren hast dadurch auch? Oder wie war das für dich?
Na, generell ist es ja so, wenn du mit 30 eine Krebsdiagnose bekommst, da verabschieden sich ja, da selektieren sich ja sowieso schon Leute aus. Ne? Einige können nicht mit umgehen erstens. Für andere bist du halt jetzt nicht mehr die Lustige, sondern eher die Traurige. Das klar, das hat in meinem Umfeld schon was gemacht. Und ich habe immer noch ein paar gute Freunde auch von früher. Und Tatsache sind ja viele mit mir den Weg auch gemeinsam gegangen. Ich habe das ja auch über eine Freundin bekommen mit der spirituellen Reise, weil die natürlich auch Angst um mich hatten. Und da hast du dann auch wirklich gesehen, wer steht zu dir, wer bleibt an deiner Seite, auch in schweren Zeiten, weil mit 30 haben wir andere Sorgen. Viele kriegen Kinder, bauen ein Haus, haben gerade einen neuen Karriereweg eingeschlagen. Und dann hast du da aber eine Freundin, ne, mit der du nichts machen kannst, nicht zur Party gehen kannst, die jetzt irgendwo im Krankenhaus liegt und eine Chemo bekommt. Aber ich muss Tatsache sagen, alle die, die jetzt noch da sind, sind Befürworter meines Weges. Außer natürlich mein Vater, der ist jetzt nicht ganz so dafür gewesen. Aber gut, auch den konnte ich jetzt mittlerweile überzeugen. Und auch viele, die es ja nicht waren, das ist ja das Krasse daran, sind es mittlerweile, weil sie einfach gesehen haben, dass es funktioniert hat. Mhm. Ne? Im Umkehrschluss so. Viele haben gesagt, die Hände über den Kopf, oh Gott, bist du wahnsinnig und in den Dschungel. Und auch Ärzte, sie kommen da lebend nicht raus, das würde ich nicht machen. Sind sie wahnsinnig. Aber letztendlich sehen ja alle, dass es funktioniert hat. Und vielleicht, klar, gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Und vielleicht gehört auch ein bisschen die Schulmedizin dazu. Und vielleicht ein bisschen von dem Seelenweg, den ich aufgearbeitet habe. Und vielleicht auch das, dass ich mich rausgenommen habe von der Erwerbsminderungsrente. Und für mich ist das alles ineinandergreifend, Körper, Geist, Seele. Und das, glaube ich, war mein großes Erfolgsrezept.
Ja, das glaube ich dir sofort. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn man für sich selbst einen Weg wählt, der jetzt nicht so dem Mainstream entspricht, dass es schon schwer ist, dabei zu bleiben, weil man von rechts und links die Stimmen hört, wie du eben schon sagtest, bist du wahnsinnig. Also ich glaube, man muss dafür auch schon ein bisschen stark sein, dass man trotzdem weiterhin auf sich selbst hört und diesem Ruf folgt.
Das stimmt, ja. Tatsache habe ich mich das in den letzten Jahren auch öfter gefragt. War ich als Kind auch schon immer so charakterstark und so mutig? Ich meine, es gehört ja auch eine Menge Mut dazu, zu sagen, okay, ich mache keine Chemo, ich mache erstmal keine OP, sondern ich fahre jetzt in den Dschungel und probiere da erstmal mein Glück. Dazu gehört eine Menge Mut. Und war ich schon immer so mutig? Nee, bei der ersten Erkrankung auch nicht. Da war halt, wie gesagt, irgendwie so eine Stimme, die in mir irgendwas ausgelöst hat und gesprochen, als wenn ich so... Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen sehr spirituell an, aber als wenn ich so auserkoren wurde, um anderen Menschen diesen Weg auch zu eröffnen, ne? Um ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als nur diesen Körper, sondern dass ich einfach so als Wegbegleiterin dazu, ich habe auch viele Dinge gar nicht hinterfragt, ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt und dann ist gut und an meiner Meinung kann dann sowieso keiner rütteln, ne? Wenn viele, ich habe mir mal ein Smart gekauft, ein ganz einfaches Beispiel, alle so, bist du wahnsinnig, kein Smart, da fliegst du mit weg und sie sind total Schrott, sage, nee, ich kaufe mir jetzt ein Smart und es interessiert mich nicht, was rechts und links gesagt wird und ich glaube, dass ich das schon immer irgendwie hatte, aber leider verloren habe auf meinem Weg und dann erst wieder aktiviert habe.
Ja. War das denn für dich zum Nachteil, dass du dir damals den Smart gekauft hast?
Natürlich nicht. In Berlin kann es nur von Vorteil sein, oder?
Ja, absolut.
Das war super. Also, das schönste Auto, was ich jemals hatte.
Wow. Also ich finde das total beeindruckend, dass du diesen Weg gewählt hast und ja, dass du das so durchgezogen hast und dass du für dich erkannt hast, dass es ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man da nicht sagt, die Schulmedizin, das ist alles scheiße, sondern das Gute ist ja, wenn du dir das für dich rausfiltern kannst, was dir tatsächlich jetzt hilft in dem Moment, ne? Und wenn du eine Operation brauchst, ich glaube, dann ist es ja total gut, dass es Chirurgen gibt, die sowas machen können.
Absolut. Man sollte halt immer die Sinnhaftigkeit dahinter sehen, finde ich, für einen selber. Und wenn du jetzt denkst, okay, das wird für mich eh nicht funktionieren, dann funktioniert es ja meistens auch nicht, ne? Und ich war alle Sachen, die ich gemacht habe, sage ich auch immer zu meinen Kunden und zu meinen Klienten, du musst 1000% dahinter stehen. Wenn du die Chemotherapie jetzt nicht nimmst und du kriegst danach einen Progress oder du bist dann voller Metastasen, dann musst du dir dessen bewusst sein und dann auch damit leben zu können. Und ich war mir hinter all meinen Entscheidungen dessen bewusst und treffe alle meine Entscheidungen ja auch so heraus aus dem Bauch viel und meditiere auch viel darüber und warte auf Zeichen, so wie ich es schon immer gemacht habe. Aber man muss sich natürlich dessen bewusst sein. Und wenn ich eine Sinnhaftigkeit dahinter sehe, dann, klar, mache ich es auch. Das ist für mich dann auch integrativ und auch sinnhaft. Aber was ich nicht verstehe, ist halt, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Da gibt es eine Leitlinie und davon wird dann nicht abgewogen. Aber jeder Mensch ist anders, jeder Tumor ist anders. Der eine ist älter, der eine ist jünger. Ich hatte letztens eine Kundin, die war 60, auch eine Sternum-Metastase. Da sagen die einfach zu ihr, nee, wir operieren nicht. Und da denke ich, sage ich so, nee, hol dir eine Zweitmeinung und eine Drittmeinung. Und der Dritte hat dann gesagt, er würde es operieren. Und das ist das, was mich manchmal ja so ein bisschen wehmütig macht, sage ich es mal so, weil alle über einen Kamm behandelt werden.
Ja, absolut. Ja. Wenn es jetzt Frauen oder Menschen gibt, die diese Podcast-Folge hören und gerne ja sich mit dir in Kontakt setzen wollen, wie funktioniert das am besten?
Also, man findet mich auf meiner Webseite friederikebienas.de. Dort findet man meine Retreats und meine Angebote, die ich momentan habe. Ich habe dies Jahr sogar noch ein richtig tolles Retreat im Dezember. Und ansonsten findet man mich auf Social Media, Friederike Bienas, ganz normal. Dort erzähle ich immer so ein bisschen was von meinem Alltag und teile auch meine Meinungen zu verschiedenen Dingen. Ich habe verschiedene Ansätze, die ich immer so durchführe. Und freue mich, wenn du einfach mal vorbeikommst bei mir oder vielleicht auch Lust hast, mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise kennenzulernen.
Ich habe bei dir auf Instagram natürlich so ein bisschen geguckt, mir nicht alles ganz genau durchgelesen, weil ich immer gerne relativ unvoreingenommen in diese Gespräche gehe. Aber ich habe zum Beispiel einen Post von dir gesehen, da ging es um Infrarotkabinen. Das fand ich auch super spannend, das ja vielleicht auch ein ganz guter Ansatz ist. Ne? Da hast du einen sehr interessanten Post zu gemacht. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dich das interessiert, schaut unbedingt mal bei Friederike vorbei.
Unbedingt, genau.
Gibt es denn etwas, was du jetzt vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Sieh immer das, was du hast und nicht, was dir fehlt und nicht direkt in Panik zu verfallen, sondern wirklich sich noch eine Zweitmeinung, sich eine Drittmeinung zu holen und einfach erstmal, Krebs ist nicht gleich ein Todesurteil, so wie es immer dargestellt wird, sondern du hast Zeit, du kannst dich informieren, du kannst dir noch eine weitere Meinung holen und das empfehle ich immer allen. Ne? Also spür in dich rein, frag dich nach dem, warum willst du heilen und hol dir noch eine weitere Meinung und guck auch, was du so integrativ für dich Gutes tun kannst. Ja, und wenn nicht, melde ich einfach.
Liebe Friederike, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Geschichte und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke, liebe Franziska, das wünsche ich dir auch. Bleib schön gesund und mach vor allen Dingen so weiter und inspiriere damit ganz, ganz viele Menschen. Ich hoffe, es findet die Richtigen. Bis dahin, tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.